Give me one good reason to put him in the program, Mom.
I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
Ja, liebe Filmsündis, es hätte müssen so kommen. Weil es kann nicht ein neues James-Bond-Film nach 14 Jahren rauskommen und ich nicht darüber reden. Ist jetzt das richtiges Deutsch gewesen? Bin mir gar nicht sicher. Aber da werden sicher ganz viele intelligente Leute werden jetzt sagen, da kannst du eigentlich kein Deutsch mehr, oder was ist eigentlich los? Aber auf jeden Fall herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge von den Filmsünder zu 007 First Light. Wie schon gesagt, das erste James-Bond-Videospiel in 14 Jahren. Und so viel nehme ich schon mal vorweg. Seit, glaube ich, 14 Jahren oder erst gut Auftritt von James Bond in irgendeinem Medium. Also in dem Sinne herzlich willkommen, liebe Filmsündis. Ja, ihr habt es vielleicht schon letztes Jahr mitbekommen in meiner Sommer-Potpourri-Folge. Ich bin riesig gehypt gsi, wie der Matthew Schenk würde sagen, liebe Grüße, wie ein Kalb. Und das ist mir noch selten passiert, so bei Film- oder Videospiel. Also jetzt gerade im James-Bond-Sektor ist das, glaube ich, das letzte Mal gewesen, nach Casino Royale, wo der Trailer zu Quantum of Solace rausgekommen ist, wo ich wirklich richtig mich gefreut habe auf den Film. Ist dann nicht ganz so rausgekommen, wie ich mir das hat vorgestellt, aber auf jeden Fall kann ich mich nicht zurückerinnern, dass ich jemals so riesen Vorfreude hatte für irgendetwas, das mit James Bond zu tun hat. Und das ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil das die Erwartungen in so einem Messlichen aufschraubt und können ja eigentlich fast nicht erfüllt werden. Aber ich habe es schon ein bisschen erwähnt, oder? Der erste gute Auftritt seit 14 Jahren von James Bond, das heisst, dass ich das Spiel gar nicht so schlecht finde. Also alle, die nur das haben wollen, hören, die können jetzt eigentlich wieder abstellen. Nein, macht das bitte nicht. Und das Lustige ist ja, ich habe jetzt heute den Podcast gehört. Liebe Grüße gehen raus an Nerd und Kultur. Der Marco Risch, der dort den Podcast macht. Also ich vorher auch so gedacht, Gopfdeli, eigentlich könnte ich alles, was er sagt, einfach jetzt auf Berndeutsch übersetzen. Wir haben so krass die gleiche Meinung. Ich habe mir die Notizen für das Spiel zu besprechen, habe ich eigentlich jetzt schon seit ein paar Tagen parat, aber ich habe gefunden, ich warte jetzt bis am Sonntag, also bis heute am 7. Juni, wo die Folge, glaube ich, hoffentlich noch rauskommt mit der Aufnahme, weil ja das Wochenende ein intensives Podcast-Aufnahme-Wochenende hatte. Also gestern Samstag, 6. Juni, haben wir zwei Folgen aufgenommen. Eine für Phil, einen lieben Freund von den Cinesuisse-Jungs, die sind natürlich auch dabei gewesen, alle ausser der Hill, habe ich ein bisschen schade gefunden. Und der Phil hat seit kurzem auch noch einen eigenen Podcast, also als Film-Nerd eigentlich schon fast eine Schande, dass er so lange hat gebraucht, bis er endlich einen eigenen Podcast hat gemacht. Aber er ist umso witziger, er heisst nämlich «Films Top oder Flop». Und dort ist es um James Bond gegangen. Wir haben drei Stunden haben wir aufgenommen und Filme gerankt. Alle Kinofilme, wo es um James Bond geht. Und da sind auch Casino Royale, also 1967 dabei gewesen, die Parodie. Und auch Never Say Never Again, also der Konkurrenzbond, wo der Sean Connery 1983 noch gedreht hat. Und das hat wirklich drei Stunden gedauert. Eben die Jungs von Cineswissi dabei waren, der Spike und der Alex, plus der Ehrenwertrichter Locher, der Simi, auch ein grosser Bond-Fan, wie man gestern gemerkt hat. Und es hat auch ein bisschen zu kiffeln gegeben. Die Folge tue ich dann verlinken in den Shownotes, sobald sie online ist. Ich glaube, am 22. Juni sollte sie rauskommen. Und es war wirklich ein wunderbares Erlebnis gewesen, mit diesen Jungs da zusammen ein bisschen zu kiffeln und die Liste zu machen. Und lasst doch sonst schon mal in Films Top oder Flop rein, weil es ist ein sehr unterhaltsamer Podcast mit eben Listen, die dort zusammengestellt werden. Und bis der die Bond-Folge rauskommt, könnt ihr ja schon mal ein bisschen reinhören, wie das Prinzip so funktioniert bei ihm. Tue ich natürlich auch hier wieder, logisch, woher?
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Aber jetzt zum Thema zurück. Ich bin jetzt nicht der Hardcore-Obergamer. Ich habe zwar eine Playstation daheim, aber ich bin sehr wählerisch und ein bisschen schnellfräsig, könnte man fast sagen, was das Spiel angeht. Und mir ist so schnell, das ist jetzt wieder eine lustige Parallele zum Marco Risch, wo ich nicht gewusst habe, dass er auch 90% von allen Spielen, die er anfängt, gar nicht fertig spielt. Das würde bei mir auch etwas ähnlich aussehen, wenn ich das mal gemessen hätte. Weil ich habe Sachen, die mich wirklich, wo Hardcore-Gamer sich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und Harzberg stehen, wenn ich sage, dass ich Witcher 3 aufgehört, Red Dead Redemption 2 oder vor kurzem das gefeierte Indiana Jones and the Golden Circle, habe ich alles nach einer gewissen Zeit auf die Seite gelegt und nie fertig gespielt. Ich glaube, das letzte Spiel, das ich wirklich fertig gespielt habe, war Alone in the Dark. Aber weil ich halt einfach zu dieser Reihe recht tiefe Beziehung hatte und halt einfach, da kann wie bei Bond so ein bisschen alles passieren. Ein anderes Beispiel sind die Uncharted-Spiele, die ich teilweise wirklich schon 4-5 Mal durchgespielt habe und die grandios finde. Darum, es ist so, dass ich sehr geschnädenfressig bin, aber wenn natürlich ein Bond-Spiel rauskommt, und ihr habt es letztes Jahr gehört in dieser Potpourri-Folge, wo so ein Trailer rausholt, so aus dem Nichts, ist das für mich dann zumal gekommen. Also, dann muss ich das Spiel von A bis Z durchspielen. Und weil jetzt bei mir dann gleich auch eine grosse Zügelte ansteht, habe ich gedacht, ich muss das Spiel möglichst schnell in einem Schnutz durchspielen, damit ich dann nicht Gefahr laufen, mein ganzes Pack und so zu verpennen, weil ich einfach so von diesem Spiel gepackt war, weil es ist tatsächlich so war, dass ich mich fast nicht mehr losreissen konnte. Also, ich habe mindestens 4 Stunden abends am Stück gespielt, das ist irgendwie so wie klar gewesen. Und darum auch klar, dass ich jetzt, wenn man schon über keinen neuen James Bond Film reden kann, die erste Podcast-Folge von der Filmsünder war ja das letzte Mal, wo ein James Bond Film besprochen worden ist, dann mit Philipp Sommerhalder, und wenn natürlich jetzt so ein Game rauskommt wie 007 First Light, dann muss ich eine Podcast-Folge dazu machen. So, jetzt habe ich schon 007 Minuten um einen heißen Brei geredet. Bevor wir auf das aktuelle James-Bond-Spiel ein bisschen genauer eingehen, müssen wir doch zuerst mal die Historie anschauen, wie das eigentlich so mit diesen James-Bond-Videospielen in der Vergangenheit so gelaufen ist. Das ist übrigens die Menü-Musik von First Light. Habe ich jetzt einfach kurz einspielen auf die Musik, um mit der später noch zu reden. Aber denke mir auch sehr gelungen jetzt hier. Gemacht vom britischen Musikerduo The Flight. Sie sind zuständig für die Musik. Aber eigentlich geht es jetzt zuerst mal um ein Videospiel, das vor First Light rauskam. James Bond-Videospiel, die haben eine Länge und teils auch ein bisschen schwierige Geschichte, muss man sagen. In den 80er Jahren sind die ersten Spiele rausgekommen. Das haben sie auf Filmen basiert, wie zum Beispiel Goldfinger. Das Spiel gegeben, das Spy Who Loved Me, A View to a Kill, Living Daylights. Bis 1997 hat es aber gebraucht, bis ein gewisses Bond-Spiel so richtig für Furore gesorgt hat. Und die meisten Fans wissen, glaube ich, von welchem Spiel sie reden. Ja, natürlich. 1997 hat die britische Softwarefirma Rare mit dem Videospiel GoldenEye so einen richtigen Hit gelandet. Wobei echt so das Bond-Flair da ein bisschen gefällt, mal abgesehen von der Musik, die man jetzt hier gehört hat. Ja, es war halt einfach Ego-Shooter. Natürlich revolutionär für die Zeit dann zumal. Also ich glaube, das Spiel war schon ein bisschen bahnbrechend gewesen, wenn man es so rein vom Gaming anschaut. Aber ich finde es jetzt so als Bond-Spiel, naja, eben, man ballert sich einfach so ein bisschen durch die einzelnen Stationen, die man aus dem Film kennt, GoldenEye mit Pierce Brosnan, der lustigerweise ja schon 1995 rausgekommen ist. Und ja, ich wirfe, glaube ich, den Leuten, die das Spiel dann zumal gespielt haben, auf dem Nintendo 64, ich selber habe ja kein Nintendo gehabt, ich bin ja wirklich so ein richtiges PlayStation-King. Und auch heute immer noch gross, vor allem Fan von PlayStation und Nintendo 64 habe ich vor allem bei meinem lieben Freund Luca gespielt, der glaubt das GoldenEye dann auch gehabt. Und vielleicht ist so das, warum das jetzt das Spiel bei mir nicht so romantisch verklärt ist wie bei ganz vielen anderen Gaming-Fans. Aber eben, wie gesagt, es ist unbestritten, dass das Spiel bis heute legendär ist. Sonst muss man ja sagen, dass die filmischen oder die spielerischen Adaptionen der Filme nicht so gut sind angekommen. Kurz nach GoldenEye haben sie dann den zweiten Brosnan-Film zum Spiel verarbeiten, Tomorrow Never Dies. Das ist dann für die PlayStation 1 rausgekommen. Dann haben wir The World Is Not Enough haben wir noch gehabt für PlayStation und Nintendo 64. Das ist, glaube ich, das erste Bond-Spiel gsi, wo ich gehabt habe, das auf einem Film basiert hat. Das allererste Bond-Game, das ich hatte, war nur noch über Racing. Auch ein Spiel, das ich nie fertig gespielt habe. Das war, glaube ich, dann ein bisschen im Schwierigkeitsgrad geschuldet gewesen. Wie gesagt, ich bin nicht so ein wahnsinnig guter Gamer, aber darum, das war vor allem mit Autos unterwegs gewesen. Also eigentlich nur mal. Also die legendären Bond-Autos hat man dort in ein Spiel reingepackt. Das war irgendwie noch unterhaltsam gewesen, auf eine Art und Weise. Cooler Multiplayer-Modus, wo ich mit meiner Schwester etwa die mal gespielt habe. Aber sonst hat das jetzt auch nicht sehr viel hergegeben, das Spiel. Ja, und irgendwann, nachdem dass man so ein bisschen Gurken mit Tomorrow Never Dies, also The Games und The World Is Not Enough, hat man sich so überlegt, hey, warum zu den Filmen nicht parallel eigene Storys verarbeiten? Und dann zumal hat man das Gesicht von Pierce Brosnan noch gebraucht. Also man hat dann ein Spiel rausgegeben, Agent Under Fire, das so mässig gut angekommen ist. Dann Nightfire ist die Fortsetzung, muss man ja nicht sagen, eine eigenständige Geschichte gewesen, in den Filmen wie auch in den Spielen. Das hat, glaube ich, ein bisschen mehr Zustimmung bekommen. Und dann als drittes, nach dem grossen Kinoabsturz von Pierce Brosnan 2002 mit Die Another Day, ist das Jahr darauf noch ein Spiel rausgekommen, das ich eigentlich jetzt hier noch so ein bisschen als Honorable Mention führen wollte. Also katastrophaler Titelsong, muss man hier jetzt einfach sagen, von der Maya, also wo voll so ins gleiche Fahrwasser geht wie der schrecklich Die Another Day Song von Madonna. Aber das Spiel Everything or Nothing ist eigentlich recht cool gewesen. Ist notabene das erste Spiel gewesen und das letzte, glaube ich, so, wo der Pierce Brosnan ja noch seine Stimme geliehen hat bei Agent Under Fire und Nightfire. Hat er nur sein Gesicht gegeben, die Stimme ist von jemand anderem gekommen und jetzt bei Everything or Nothing hat man wirklich alle geholt, die man aus dem Kino kennt. Pierce Brosnan als James Bond, Judi Dench als M, dann zumal der John Cleese, der ja der Desmond Llewellyn beerbt hat, als Q ist dazugekommen und natürlich ein grossartiger Schauspieler, den man hier einfach in einem Spiel als James Bond Bösewicht verbraten hat, was ich immer noch eine Schande finde, dass er nie einen Kinoauftritt bekommen hat.
He killed Max Oren, my mentor, my teacher, my friend.
I didn't know. I'm sorry.
How ironic. Bond has now planted the seeds for his own destruction. Soon enough, the world will know and fear the name Nikolai Diavolo.
You'll have everything you desire.
Yes, Katya. Everything or nothing.
Fucking Willem Dafoe! Ist der Bösewicht gewesen bei Everything or Nothing als Nicolai Diavolo, der mir gehört hat, wobei die Ziele Everything or Nothing jetzt in diesem Dialog hier gar nicht so wirklich Sinn ergeben hat. Aber ja, ist ja egal. Wenn wir auch gehört haben, hier ist Heidi Klum, die seine Gespielin gespielt hat, also vom Nicolai Diavolo. Und damalig American Pie Star Shannon Elizabeth ist jetzt Bond Girl gewesen. Das war auch so ein bisschen der Zeit geschuldet, glaubst du, weil sie dann recht angesagt war. Heute ist sie nicht mehr so wahnsinnig viel auf der Bildfläche zu sehen. Und natürlich eine grosse Rückkehr, was man in den Kinofilmen natürlich nicht mehr hatte nach Moonraker. Der Richard Kiel als Beißer.
I don't suppose we could just talk about this.
I guess not.
Ich muss sagen, für mich als dann 15-jähriger Teenager im Jahr 2003 war das ein riesen Highlight, das James-Bond-Spiel. Ich habe dann, glaube ich, so mein ganzes Sackgeld für einen Monat rausgehauen, dass wir das Spiel gleich kaufen konnten, an dem Tag, wo es rausgekommen ist. Es hat Autoverfolgungsjagden drin, man kann Töff fahren, man kann Panzer fahren, Helikopter fliegen. Ein paar Mal kann man sich von Wänden abseilen und einmal gumpelt man sogar vor einer Klippe runter und muss im Absturzflug der James Bond so ein bisschen steuern und gleichzeitig Gegner runterballern. Exotische Showplätze hat es im Angebot gehabt, wie Peru, New Orleans, Russland, also wirklich ein Traum. Wobei man auch muss sagen, hinten raus ist das Spiel für mich langsam ein bisschen mühsam. Also der ganze Russland-Teil, wo es dann wirklich nur noch so um die metalligen, kalten Anlagen geht, die es drinnen spielt. Und der übertriebene Techno-Mambo-Jumbo, der dann noch reinkommt mit diesen Nanobots und weiss ich was. Also das war mir dann irgendwann ein bisschen too much gewesen, aber es hat ja irgendwie den Zeitgeist ein bisschen wieder gespiegelt. Meine Diana, der war ja völlig übertrieben gewesen, mit dem unsichtbaren Auto und dem ganzen Schwachsinn, der in diesem Film vorkam. Also eigentlich kein Wunder, dass sie das irgendwie dem Spiel auch adaptiert. Aber ich finde, das Bond-Spiel kann man durchaus als gelungen bezeichnen, jetzt, wenn man in dem Alter war wie ich dann zumal. Also ich habe es auch recht gefeiert. Ja, und GoldenEye Hardcore-Fans, die behaupten zwar, seit 1997 hätte es kein gutes Bond-Spiel mehr gegeben, aber ich habe jetzt wie gefunden, Everything or Nothing geht noch. Kurz darauf hat man dann ganz anderen legendären James-Bond-Filmstoff als Spiel adaptiert. 2005 ist man die Zeit zurückgereist und hat den 1963-Film «From Russia with Love» als Vorlage genommen und ein Bond-Spiel entwickelt, das in den «Swinging 60s» spielt. Wahrscheinlich, wenn jetzt der Spike von Cine Suisse hat müssen entscheiden, welches Spiel das, oder welchen Film das man zu einem Spiel macht, wäre es auch nicht seine erste Wahl gewesen. Liebe Grüße, geh raus, wenn ihr den Podcast vom Phil könnt hören könnt, am 22. Juni oder nachher, dann wisst ihr, von was sie reden. Und das Coole an dem war ja auch, dass der Urbond höchstpersönlich hier, obwohl er ja eigentlich schon im Ruhestand war als Schauspieler, seine Stimme ausgelehnt hat.
May I help you?
A dry martini. Shaken, not stirred.
Certainly, Commander Bond.
Where is the girl?
Elizabeth Stark, the Prime Minister's youngest daughter. Received word half an hour ago there might be another kidnapping attempt.
Closer to home.
She doesn't appear concerned.
Why should she be, with 007 here to protect her?
Ja, das ist irgendwie noch witzig. Es fällt mir jetzt erst so auf, wenn man es richtig hört. Ohne das Bild dazu zu haben, ist natürlich irgendwie amüsant, wenn irgendwie mit dem 80-jährigen Sean Connery an einem auch etwa 30-jährigen James Bond seine Stimme auslehnt. Aber ja, auf jeden Fall cool gewesen, hat sich der Connery dazu überreden, dort James Bond nochmal zu mimen, auch wenn es nur die Stimme war. Und irgendwie auch lustig haben sie sich «From Russia with Love» ausgelesen, für das zu vergamen, weil Goldfinger wäre ja eigentlich so ein bisschen die näher liegende Wahl gewesen, hätte ich jetzt mal behauptet. Das ist ja immer noch einer der Lieblings-Bond-Filme von ganz vielen und hat ja echt den ganzen James-Bond-Hype überhaupt ausgelöst, dann zumal 1964. Gut, man muss sagen, immerhin hat es der Aston Martin aus dem Film ins Spiel «From Russia with Love» rein geschafft, der DB5. Oder der berühmte Raketenrucksack aus Feuerball, der ist dann auch irgendwie in diesem Spiel plötzlich auftaucht. Also, beziehungsweise plötzlich, das ist, glaube ich, schon am Anfang ist das Thema und kommt dann während dem Verlauf des Spiels immer wieder vor. Und ja, da gehört man schon ein bisschen das Spiel, wie ich ziemlich vor Handlung vom Film «From Russia with Love» ab. Hat teils Spass gemacht, muss ich sagen, dann zumal ist der hinteraus eben auch wieder ein bisschen langweilig geworden, so eine Schwäche, wo mir denkt, hey, ich, viele Bond-Games, die ich gespielt habe, ein bisschen, dass sie gegen das Ende oder so im letzten Drittel nicht mehr so abwechslungsreich sind und ein bisschen zu viele Ballersequenzen haben wir jetzt gerade hier bei «From Russia with Love» und auch bei «Everything or Nothing». Aber ja, vielleicht kommen wir da bei First Light auch nochmal dazu. Nach dem Brosnan und dem Connery in den Games hat man dann auch den Craig übernommen für Bond-Spiele. Das erste Bond-Spiel, das man quasi gemacht hat, war Quantum of Solace gewesen, wo man die Filmhandlung von Quantum of Solace und auch von Casino Royale verwurstelt hat. Dann hat es ein Remake von GoldenEye, wo man nicht Craig in die Hauptrolle gepackt hat, weil auch die Spielemacher dann gerechnet haben an Pierce Brosnan, wobei jetzt glaube ich, denke, dass der ziemlich dabei wäre, wenn man ihn gefragt hat, ob im Remake nochmal der Hauptdarsteller sein will. Aber ich nehme jetzt mal an, dass man halt auch gefunden hat, ja gut, wenn der Craig jetzt schon der aktuelle Bond ist im Kino, dann müssen wir jetzt den halt in das GoldenEye-Spiel reinpacken. Habe ich nie gespielt, muss ich ehrlich zugeben. Es hat zuerst hat's für die aktuelle Nintendo-Konsole ist das rausgekommen 2010 und dann später eine Reloaded-Version für PlayStation 3 und Xbox. Dann hat es auch noch ein Spiel mit der eigenen Storyline. Bloodstone hat das geheißen. Das ist schon eines von den berühmten Spielen, die ich angefangen habe. Und eigentlich erstaunlich, weil ich ja ein riesen Bond-Fan bin und eigentlich immer so alles von A bis Z muss haben. Bin ich da auch irgendwann so, glaube ich, nach der dritten oder vierten Mission einfach ausgestiegen, weil es für mich einfach auch zu langweilig war. Und dann habe ich dann auch gar keine Lust mehr gehabt, das nächste Spiel zu spielen, 007 Legends, was von Idee her eigentlich recht geil gewesen wäre. Also das habe ich mir schon vor dem, dass das Spiel rausgekommen ist, immer wieder so überlegt, hey, eigentlich könnte man doch so aus den geilsten Bond-Szenen, aus den berühmten Filmen, könnte man doch echt so wie ein Spiel zusammen machen, so eine Art Best-of, wo man die coolsten Action-Szenen aus den Bond-Filmen nachspielen könnte. Und 007 Legends hat nach dem ausgesehen, hat aber dann überhaupt nicht das gebracht. Also man hat den Craig dort reingeklepft in das Spiel rein, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, aber dann angeblich legendäre Szenen aus Goldfinger und Her Majesty's Secret Service, Moonraker, License to Kill oder Die Another Day nach dem Spiel, aber anstatt, dass sie wirklich etwas Spannendes und Unterhaltsames daraus gemacht haben, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich habe mir manchmal so ein bisschen Videos angeschaut und das sieht wirklich einfach nur danach aus, als im Prinzip einfach ein Dürreballer ist von einzelnen Stationen. Und darum glaube ich, ob bei der Kritik und bei den Fans überhaupt nicht gut angekommen ist, beziehungsweise gottsjämmerlich ist verrissen worden, darf man glaube ich in diesem Fall ohne schlechtes Gewissen sagen. Und das hat eben auch dafür gesorgt, dass man mit den James-Bond-Videogames für ein Zeitchen mal aufgehört hat, also eben 14 Jahre zu dauern, das sage ich jetzt schon zum dritten oder vierten Mal. Zwischenzeitlich ist dann mal ein Trailer rausgekommen zu einem Lego-James-Bond-Videospiel, ein Projekt, das man dann leider verworfen hat, hätte ich noch recht amüsant ausgesehen. Genau, ich tue doch den Link zu diesem Trailer auch noch in die Show Notes rein.
Quellen dazu findest du in den Show Notes.
2020 hat aber IO Interactive, eine dänische Firma hinter den Hitman-Spielen, kennt man die zum Beispiel, die gemacht, die haben bekannt gegeben, dass sie an einem Videospiel arbeiten, rund um James Bond mit dem Produktionstitel Project 007. Und ja, von dem Ganzen dann zumal gar nichts mitbekommen. Und darum hat mich ja letztes Jahr, Anfang Sommer, wie aus dem Nichts, wo der Trailer auftaucht ist für First Light, so richtig überrascht.
Camera speed.
Down production, take one.
Action!
Tell me, what do you do, James?
Lately, headhunting.
Ja, natürlich mit dieser Melodie da verwünsche ich mich sowieso jedes Mal. Also das ist krass. Bei Her Majesty Secret Service, da komme ich einfach immer noch Hühnerhaut über. Ja, es ist relativ klar geworden, dass nur noch über First Light, also so wie der Name schon sagt, so das Anfangsjahr von James Bond zeigt, der junge Bond, Mitte 20, der erst zum MI6 stoßt und sich seine Sporen noch ein bisschen abverdienen muss. Etwas, was wir in den Filmen eigentlich so noch nie haben gesehen. Ich weiss, Casino Royale hat das so ein bisschen probiert mit der Eingangssequenz quasi, zu zeigen, wie der James Bond zum Agent 007 geworden ist. Das wird aber relativ schnell abzumörgelt, hat es mir gedacht. Und ja, jetzt hier tut man sich ein bisschen mehr auf die ganze Geschichte. Wie ist der James Bond eigentlich zum MI6 gekommen und wie er so seine Anfänge, die erste Mission und so gemacht hat, überstanden hat. Und ich bin aus dem Häuschen gewesen, als ich das gesehen habe. Ist eigentlich noch seltsam, weil ich ja eigentlich so ein bisschen eher ein konservativer Bond-Fan bin, sage ich jetzt mal, gerne so ein bisschen das, was ich halt schon kenne. Wobei ich jetzt gemerkt habe, ich habe mich dort auch ein bisschen entwickelt. Ich glaube, seit dem Daniel Craig, als ich gesehen habe, ja, gut, man kann ja auch mal etwas anderes machen. Und ich habe mir die Idee cool gedacht, nach dem völlig abgeschifften No Time to Die, jetzt hier einen Neustart zu sehen, eben, wo man sieht, James Bond, wie er wirklich das geworden ist, wie man ihn dann irgendwie später in den Filmen kennt. Dann zumal hat man noch gar nicht gewusst, wer der, oder offiziell nicht gewusst, wer der junge James Bond überhaupt spielt in diesem Spiel. Fans haben dann schon gemunkelt, dass es Patrick Gibson ist. Ein junger Schauspieler, der mittlerweile Anfang 30 ist und der hat auch den jungen Dexter gespielt, der Prequel-Serie Dexter Original Sin. Erzählt Vorgeschichte vom Gerichtsmediziner und Mörder Dexter Morgan. Und ja, das ist dann irgendwann, ich glaube, nachdem der zweite Trailer rausgekommen ist, hat man es dann irgendwann mal bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob das noch so eine rechtliche Sache war, weil ja Amazon dann noch gerade im Ding war, von wegen die ganze Bond-Sache zu übernehmen. Ob das irgendwie ein Grund war, keine Ahnung, ist mir eigentlich jetzt im Nachhinein noch gleich. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, ist der Patrick Gibson. Neben ihm haben wir ganz viele Verbündete vom Bond am Start, die man auch schon aus den Filmen kennt. Wir haben die M, wir haben die Q, wir haben Moneypenny auch wieder, alle gespielt von Darstellenden, die man so aus Film und Fernsehen schon ein bisschen kennt, vor allem aus Nebenrollen. Und ihre Sache wirklich ganz wunderbar machen. Also da hat man sich wirklich sehr cool entschieden, die Rollen zu besetzen, finde ich jetzt persönlich. Und es hat noch einen neuen Zugang gegeben, wo ich muss sagen, der bereichert die ganze Geschichte auch extrem. Von ihm hat man bis jetzt noch nie etwas gehört. Das ist, glaube ich, eine Erfindung von diesem Spiel. Das ist der Ausbildner vom No-No-Programm, der John Greenway. Ganz eine coole Performance. Lenny James heisst der Darsteller und den könnte man tatsächlich kennen. Er hat zum Beispiel bei Snatcher mitgespielt vom Guy Ritchie. Sahara-Abenteuer in der Wüste mit Matthew McConaughey. könnte man auch noch kennen. Blade Runner 2049 hat er auch mitgespielt. Im letzten König der Löwen Live-Action-Film Mufasa, König der Löwen. Da habe ich nicht gesehen, aber dort war er offenbar auch dabei. Oder beziehungsweise hat seine Stimme ausgelehnt. Und ja, eben, wie gesagt, für mich so ein bisschen jetzt, der heimliche Star von diesem ganzen Spiel. Weil das so ein bisschen etwas war, das leichte Uncharted-Vibes hineingegeben hat, sage ich jetzt mal, so in ganz grossen Anführungszeichen, weil sich der Bond und der Greenway jetzt anders als der Nathan Drake und der Sully hier überhaupt nicht mögen schmecken. Aber es hat so ein bisschen diesen Vibe gehabt, oder der ein bisschen älter Mentor, eben auch nochmal in grossen Anführungs- und Schlusszeichen. Aber eben, auf jeden Fall müssen sich die so ein bisschen zusammenraufen und es hat so eine recht coole Buddy-Dynamik gegeben. Und wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ist da halt einfach auf die coolen Freundschaften, wenn sie gut umgesetzt sind. Und ich denke, das ist beim Greenway und beim Bond, obwohl sie ja jetzt nicht wirklich Freunde sind, hat das für mich auch sehr gut passt, wie sie sich da so gegenseitig necken und fecken und so. Und irgendwie merkst du gleich, ja, ich glaube, die beiden haben eine grosse Meinung voneinander, aber würden sich einfach irgendwie nie gegenseitig zugestehen. Ja, der Prominenteste, der in diesem Spiel vorkommt, ja, das muss man, glaube ich, so sagen, ist, glaube ich, schon einfach der Rockmusiker Lenny Kravitz, der so einen Piraten-Warlord spielt, der in der ersten Hälfte des Spiels mal noch vorkommt.
I built a left with my will, my blood, my whole self. This city is an extension of my being, my body. Today, it became infected. And as we all know, if an infection is left untreated, the body can become rotten, sicken and die.
Und das sind alles so Sachen, die hat man so tröpfchenweise in den letzten Monaten bekannt gegeben. Also eben so die Szene, die ich jetzt hier eingespielt habe, mit dem Lenny Kravitz, die hat man auch schon im Vorfeld veröffentlicht. Und ich muss sagen, die haben ein geniales Marketing gemacht, die da von IO Interactive. Also weil sie eben immer so ein bisschen bei Stangen behalten haben, seit dem letzten Sommer, wo der erste Trailer ist rausgekommen zu First Light, haben sie wirklich immer so ein bisschen geschaut, dass sie im Gespräch bleiben. Und das war natürlich ein riesen Aufwand für die Spielefirma. Aber es hat dafür gesorgt, dass, glaube ich, nicht nur bei mir, sondern allgemein recht ein Hype ausgelöst worden ist. Ich meine, innerhalb von 24 Stunden ist das Spiel über 1 Million Mal verkauft worden. Also alle Vorbestellungen und weiss ich was. Also es ist echt crazy. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, schon bei 2,5 Millionen. Also jetzt Stand 7. Juni 2026. 20, was ist schon krass ist. Und wenn man bedenkt, Ende Jahr kommt ein neues GTA raus. Und mir denkt jetzt, der Bond-Hype, also beziehungsweise der Spiele-Hype für First Light, ist vergleichbar wie GTA 6. Eben mal schauen, wie es so spieltechnisch daherkommt. Oder? Und dort ist ja Kritik auch super. Ganz viel reden vom besten James-Bond-Spiel seit GoldenEye. Es hat jetzt schon gerade wieder so ein bisschen für eine James-Bond- Wellen gesorgt, würde ich jetzt mal fast sagen. Vielleicht liegt es halt wirklich auch dran, dass man halt jetzt im Kino schon lange nicht mehr gehört und das zur richtigen Zeit gekommen ist, das Spiel. Und ja, was auch ziemlich schnell klar war, ist in den letzten Monaten, dass es ein Spiel gibt, das ein bisschen in die Uncharted-Richtung geht. Man hat ja gesehen, eben so mit Fassadenklettern und Zeug und Sachen, oder, wo ja wirklich so ein bisschen Uncharted-mässig ist, also beziehungsweise ein spielbarer Film. Was ja bei Uncharted schon cool ist und bei First Light finde ich das auch einer der grossen Pluspunkte. Man hat wirklich das Gefühl, man spielt hier einen Film. Und Bond bietet sich für das einfach natürlich an, weil ja ganz viele Games bei Bond kopiert haben. Meine, Uncharted ist ja da das beste Beispiel beim dritten Teil, wo sie da The Living Daylights, also der Hauch des Todes, zitieren mit dieser Flugzeugsequenz, wo lustigerweise jetzt hier bei First Light wieder zurückkopiert wird. Aber dazu sage ich jetzt nicht viel mehr. Ja, und man hat wirklich einen Fokus auf eine coole Story gelegt, auf einen Spielspass, dass es nicht nur Geballer ist, was jetzt bei GoldenEye von mir aus gesehen der grosse Minuspunkt ist, dass man, gut, jetzt zu dieser Zeit ist es halt auch schwierig gewesen, noch anderes Zeugs einzubauen, von dem her bin ich ganz fein, aber ich finde es jetzt heutzutage, kann das James-Bond-Game nicht einfach nur noch das Geballer sein. Das ist eigentlich auch noch recht cool, weil die Ballersequenzen die kommen erst, wenn der James Bond wie wirklich angegriffen wird von Leuten mit Waffen. Sonst so im normalen Interagieren kannst du nicht einfach die Waffen führen, so aus dem Nichts aus und jemanden runterknallen. Das ist vor allem so ein bisschen Face-to-Face-Kämpfe, die man muss austragen muss. Aber sobald die anderen die Waffen führen, dann kommt so wie die License to Kill rein und dann darf sich der Bond dann auch mit Knarren und Gewehr und was auch immer kann er sich näher wehren. Aber es braucht wie so eine Initialzündung, die meistens von außen kommt. Dass er von sich aus kann das wie nicht machen. Und das hat mich auch sehr erfrischend gedacht, weil viele Teile in diesem Spiel kannst du einfach umgehen, Schlägerei und Geball, indem du dich durchschleichst. Habe ich auch eine Zeit lang manchmal gemacht. Aber es braucht halt einfach auch ein bisschen länger Zeit, oder? Oder man entscheidet sich einfach dafür, die Gegner irgendwie so aus dem Hinterrücks so, aus dem Weg zu räumen. Kann man auch sehr gut. Oder man zettelt einfach so eine offensichtliche Schlägerei an und hofft einfach, dass nicht irgendwie 20 Handlanger aufs Mal auf die losgehen, dann wird es dann wirklich schwierig. Also so 4-5 Gegner kann man relativ gut handeln, aber wenn es dann mehr sind, wird es dann schon langsam ein bisschen schwierig. Und zum Teil sind sie auch wirklich also unterschiedlich einfach zu besiegen. Also die haben da wirklich eine recht krasse Abwehr. Und das macht das Spiel eben echt noch interessant, weil es da so ein bisschen spielt mit den einzelnen Herausforderungen, die man von diesen Gegnern bekommt. Und was so cool ist, wenn einfach einer so in einen Schaft reinschlätzt mit Glastüren oder so, dann gehen die Glastüren kaputt. Und je nachdem, wenn du irgendwie mit 6-7 Gegnern in einem Zimmer irgendwie so ein bisschen um die umschmeißt und die an die Wand schiesst und auf den Tisch knallst und weiss ich was, dann sieht das Zimmer im Nachhinein noch dementsprechend aus. Da ist sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und ein Auge für das Detail habe ich wunderschön gefunden. Und es ist auch cool, ist es nicht gelungen, oder? Weil ich meine, die haben so ein krasses Erbe müssen antreten, jetzt vielleicht nicht von den Spielen her, aber ich meine, James Bond, ich meine, das ist eine Serie, die schon seit über 60 Jahren besteht. Und du hast Bond-Fans und musst befriedigen, dann musst du ja gleich auch die Leute abholen, die vielleicht mit James Bond nicht unbedingt so viel wollen oder können anfangen. Dann muss man auch irgendwie, also der Gamer muss mir auch etwas bieten, wo sie sich darauf einschiessen können. Und das hat mich gedacht, ist jetzt bei First Light, haben sie es auch ein bisschen geschafft, alle gleichermaßen zu befriedigen. Aber wie gut ist es tatsächlich gelungen? Das werden wir jetzt anschauen.
Look, I know where this is going. You can spare me the velvet gloves. Do you mind telling me why I'm here?
I would like you to join His Majesty's Secret Service. I want to make you a spy.
You what?
I want you to join my training program. Though, I have to warn you, it's unlikely you'll pass the tests. Should you make it, I have to inform you that agents have a very short life expectancy. Normal social life is near impossible. And if you do get caught, we will deny ever having heard of you. How does that sound?
What's the downside?
Money's terrible.
When do I start?
Also man hört es schon, oder? Es fährt wirklich an mit dem James Bond, beziehungsweise noch bevor der James Bond zum MI6 kommt. Der ist lustigerweise auf einer Mission mit so SAS-Typen. Das ist eine Anspielung auf Casino Royale, wo der James Bond ja ein SAS-Veteran ist. Lustigerweise ist er hier eben gar kein Mitglied vom SIS, sondern er ist bei der Navy, wie es eigentlich schon der Alt-Bond ist, oder man nennt ihn ja immer Commander Bond, das liegt an seiner Navy-Vergangenheit und hier ist er der einzige Navy-Azubi, der da in diesem Helikopter von SAS dabei ist. Der Helikopter wird abgeschossen irgendwo über Island und der Bond ist der einzige überlebend und muss dann quasi dort ein Gelände infiltrieren. Also dann schaltet sich der MI6 über ein Funkgerät zu ihm, wo offenbar aber eigentlich jemand vom SAS gehabt hat, und lässt den Bond dann dort so ein bisschen durch. Und er befreit dann gefangene MI6-Mitarbeiter, obwohl eigentlich ihm gesagt wird, die Chance, dass er die Mission schafft, die liegt unter 1%. Aber er entscheidet sich dann gleich dafür, er entscheidet sich menschlich, er will die Leute retten und widerspricht so eigentlich genau dem Befehl, der ihm gegeben wird. Und am Schluss von dieser ganzen ersten Mission jagt er dann das ganze Gelände in die Luft, obwohl es eigentlich hieß vom MI6, ja, macht es nicht. Und auch die Bösewichter, die dort sind, in Island, die sagen auch mal, ja, MI6 würde es nicht machen. Und er hat so den Zünder in den Hang und sagt, I'm not MI6. Und er jagt das ganze Zeug in die Luft und dann kommt die Titelsequenz. Übrigens mit einem coolen Song von Lana Del Rey, der beste Song, finde ich, seit Skyfall von der Adele 2012. Ja, das ist so der Auftakt. Wie gesagt, dann wird er einen Monat später holt ihn der MI6, zitiert nachher, also die M. Und der Bond hat schon das Gefühl, jetzt wird mir so richtig schön den Kopf gewaschen. Aber eben, wie wir vorher da gehört haben, dann muss ich nicht, wo die M in das Double-O-Programm aufnehmen, das No-No-Programm, das wieder neu aufgelegt worden ist. Das ist ein Zeitchen wegen einem Verrat hat man das eingestellt, aber sie, die neue M, ist so eine Karrierefrau und hat jetzt beschlossen, das Double-O-Programm wieder in Kraft zu setzen. Und es sind schon 6 Rekruten, sie sind schon in Ausbildung seit Wochen. Und der Bond ist dann so quasi der 7. und muss dort jetzt mit denen die Ausbildung machen und auch aufschliessen zu denen. Und das heisst, er kommt dann so in ein Trainingscamp, das geleitet wird von John Greenway. Und der hat ihn gar nicht gern, weil der Bond ist wirklich einfach so ein selbstverliebter, klugscheisserischer Nasenweis. Und ja, dann sind sie da auf Malta. In dem ist es Malta, jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Ist ja gleich einfach auf jeden Fall so ein Ausbildungscamp. Und das ist auch sehr geil gemacht. Man kennt ja die Trainingsmontage aus Filmen, so wie bei zum Beispiel Rocky, oder, wo man sieht, wie er sich so zu und in seine Form hineinbringt. Und das gibt es hier auch. Es ist so geil, du kannst so selber spielen. Es sind so Zusammenschnitte, dann musst du mal Liegestütze machen, dann kommt irgendwie eine Schiessstange, wo du irgendwie 3 Ziele musst brechen, dann wechselt es aber schon wieder zum nächsten, wo du irgendwie musst im Zug rumsäckeln, Auto fahren und weiss ich was. Also wirklich sehr cool gemacht, das Ganze. Also es ist quasi so wie ein Tutorial, einfach so in einer Filmtrainingssequenz verwurstelt. Und das ist wirklich ganz, ganz geil gelungen und sehr kreativ, finde ich jetzt. Insgesamt hat das Spiel 9 Missionen, an grosso modo 2 Stunden, würde ich jetzt mal sagen. Also es hat geheissen, dass das Ganze, wenn man schnell ist, auch etwa 12 Stunden kannst du durchspielen. Ich glaube, es etwa 20 insgesamt. Emu zeigt es mir das an auf der PlayStation. Gut, aber ich bin jetzt auch nicht, wie ich gesagt habe, der Hardcore-Gamer, aber für gewisse Sachen auch ein bisschen mehr Zeit gelassen, als vielleicht andere gebraucht haben. Wir haben Aufteilungen, jede Mission hat Titel, die zum Teil auch so an Bond-Filmen angelehnt ist, wie zum Beispiel in His Majesty's Secret Service, lustig, ja, das hat sie vorhin auch gesagt, His Majesty's, oder? Jetzt wird natürlich aufgegriffen, dass es nicht mehr Queen gibt, sondern der König Charles momentan am Ruder ist. Dann haben wir eine Mission, die All the Time in the World heisst, The Past Never Dies, und natürlich Anspielung ist auf Tomorrow Never Dies. Lustigerweise hat mich das Spiel teilweise, also gerade so in den Ballersequenzen, hat es mich sehr an Tomorrow Never Dies erinnert. So ein bisschen die Materialschlachten, die dort veranstaltet werden. Und ich gemerkt habe, ah ja, eigentlich ist Tomorrow Never Dies wäre wahrscheinlich ein besseres Videospiel gewesen als ein Film. Vielleicht, obwohl er recht viel Spass macht wegen der Actionsequenzen. Aber es hat mich jetzt so hier so ein bisschen an das erinnert. So, zum Teil also völlig übertrieben, wie das umgesetzt wird mit Explosionen und Schiesserei und weiss ich was alles. Also, gut, so viel zu dem. Dann haben wir Nightfall, was ja eine Anspielung ist auf Skyfall. Time to Die anstatt No Time to Die. Und die letzte Mission, die heisst For England. Hardcore-Gamer schaffen es vielleicht tatsächlich, das Spiel in 12 bis 15 Stunden durchzuspielen. Und darum haben auch gewisse Stimmen gesagt, dass es Frechheit ist, dass das Spiel fast 70 Stutz kostet für so eine kurze Spielzeit. Da äußere ich mich jetzt nicht gross dazu. Ich habe ja 20 Stunden habe ich gebraucht und ich spiele das Spiel sicher irgendwann nochmal. Von dem her bereue ich jetzt den Kauf definitiv nicht. Die grosse Frage ist ja, bringt das Spiel die Bond-Atmosphäre her? Ja. Und zwar so etwas von. Also es schafft eben das, was ich vorhin gesagt habe. Oder? Man kann irgendwie auch Leute begeistern, die mit Bond nicht so viel anfangen können, aber gerne Videospiele haben. Für das gibt es coole Sachen. Plus, für alle Bond-Fans hat es ganz viele kleine Anspielungen versteckt, die echt wunderbar sind. Echt schon nur zum Beispiel, wenn man da ins Q-Labor reingeht, was dort zum Teil für Sachen drin sind. Also, ich meine, wer käme auf die Idee, den aufblasbaren Lawinenschutz aus «The World is Not Enough» einzubauen?
Portable Airbag. Shelter sphere. If you're ever caught in an avalanche, you'll be glad to grab you one of these.
Why would I be caught in an avalanche carrying a gentleman's briefcase?
We... Oh, mind your own business, Bond.
Moving on.
Ja, da kommen noch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel wird auf das U-Boot angespielt, das als Krokodil tarnt ist, aus Octopussy, was sie dann auch erzählen im Q-Lab, eben, dass irgendwie, ja, das haben sie dann zumal mal eingesetzt, aber dann ist der Typ dann irgendwie umgebracht worden, wo der Ding gesteckt ist und so. Also, dann haben wir den Rucksack aus Feuerball, der Raketenrucksack, das Jetpack, sagt man ja hier. Dann hat der Aston Martin DBS von 2006 und dort wird auch angespielt. Ja, aber das war früher unser Dienstauto gewesen. Jetzt braucht man es einfach nur noch für die Ausbildung. Und ja, es sind auch ganz viele schöne Anspielungen, explodierende Stift, die man ja als GoldenEye kennt. Dann die Messerschuhe aus From Russia with Love und so. Und das sind einfach so alles so schöne Sachen, wo man als Bond-Fan wirklich einfach so durch das Q-Labor durchläuft und immer wieder denkt, ah cool, da haben sie das auch noch eingebaut. Trotzdem ist es nicht nur so eine Member-Berries-Geschichte, sondern eben, es erzählt ja eine eigene Story. Und darum funktioniert es auch so gut, oder? Dass man halt als jemand, der vielleicht den James Bond nicht so gut kennt, seine Entwicklung mitmacht und irgendwie durch das Spiel auch den James Bond kann kennenlernen kann. Wie man das in den Filmen, glaube ich, zu wenig gesehen hat. Und darum funktioniert das von mir aus gesehen auch sehr gut. Jetzt ist gefragt, Bond selber. Was für Parallelen stellt man da fest? Zu den Schauspielern vielleicht, die ihn vorher verkörpert haben. Also noch schnell vorausgeschickt, Patrick Gibson macht das wirklich super. Der passt einfach wie Faust aufs Auge hier für die Rolle, auch in dem Abschnitt, wo der James Bond sich befindet. Also das meistert er wirklich mit Bravour. Und ich habe mich so gefragt, was erkennt man eigentlich in ihm so, was für Einflüsse? Also er macht etwas Eigenes daraus. Was ich lustigerweise fast mehr gesehen habe in ihm als alte Bond-Darsteller, sind viel mehr andere Sachen wie Uncharted, eben der Nathan Drake sticht da ein bisschen raus, so wegen seinen Sprüchen, die er zum Teil lässt, wo mich manchmal fast ein bisschen Nathan Drake-mässiger gedünkt haben als Bond-mässig. Und auch Ethan Hunt steckt viel in ihm, weil er vor allem so darauf erpicht ist, immer die Leute zu retten, die ihm am Herz liegen. Das ist schon fast ein bisschen mehr Ethan Hunt als James Bond. Von Kleidung her würde ich sagen, kommt er glaube ich am nächsten an Daniel Craig. So die Arroganz und das Selbstwertgefühl, das er wieder spiegelt, kommt glaube ich mehr so ein bisschen John Connery, George Lazenby und Pierce Brosnan Gegend. Würde ich jetzt mal ganz vorsichtig behaupten. Ja, und passt alles, was er macht, jetzt so zum James Bond als Figur, wie man jetzt die letzten über 60 Jahre kennengelernt hat. Ja, mehr oder weniger. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich finde, ja gut, das hat jetzt James Bond, glaube ich, nicht so gesagt. Also da gibt es eine Szene, wo er eine Brille bekommt, wo Moneypenny quasi alles sieht, wo er auch sieht und dann steht er vor dem Spiegel und dann so einen Spruch, okay, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, also gut, das sagt, also das ist jetzt nicht James Bond unbedingt.
Good stuff. Yes, I am this handsome.
Hang on. Ah, yeah. That ego of yours is fogging up the lens.
Touché.
Also ich finde den Konter von Moneypenny super da, aber dass der Bond vor dem Spiegel steht und sagt, ja, ich bin wirklich so hübsch. Also das ist jetzt etwas, was ich glaube, nicht unbedingt erwartet hätte, dass ein James Bond das sagt. Von vielen wird auch kritisiert, dass der Bond ein bisschen zu viel redet, also eigentlich schon mehr Nathan Drake ist als James Bond, wie man aus den Filmen kennt, aber gut, da muss man einfach sagen, ja, das ist halt einfach bei den Games halt so, dass der Hauptcharakter halt manchmal einfach für sich muss Sachen sagen, so Monolog, obwohl nicht immer im gleichen Raum ist, echt so für die Handlung wieder ein bisschen zu erklären und eben durch die Story zu führen, also mit dem habe ich kein Problem gehabt, weil echt die meisten Aussagen und auch die Dialoge wirklich sehr gut geschrieben sind und es gibt auch ein sehr grosses Bond-Feeling, muss ich sagen. Was ich auch ganz cool gefunden ist die ganze Geschichte mit diesen No-No-Azubis, wo ja der Bond dazustoßt als letzter Rekrut, als siebter. Könnte vielleicht auch ein kleiner Hinweis sein auf die Nummer, die er dann später bekommt. Und das hat gefällt am Anfang, ist er so ein bisschen der Fremdkörper dort in der Runde, oder auch, ich finde, ja, was will jetzt der noch hier, oder, und er freundet sich dann so nach und nach mit diesen Leuten an und wohnt dann auch mit zwei in ihrer WG, was ja auch sehr lustige Entscheidung habe gefunden, dass der Bond mal in ihrer WG gewohnt hat, mit anderen No-No-Rekruten. Und das ist auch ganz ein cooler Zusatz gewesen, weil eigentlich hätte ich auch nie erwartet, dass ich das will sehen, wie der James Bond mit anderen No-No-Rekruten irgendwie so seine Sporen ab verdient, aber es hat verdammt gut funktioniert und die Figuren wachsen einem irgendwie auch ein bisschen ans Herz. Da sage ich jetzt noch nicht mehr dazu, was denn mit denen passiert, vielleicht im Spoiler-Teil, wo der logischerweise auch noch muss kommen, im Schlussteil von diesem Podcast. Also, und auch die Anspielung, klar, die ist im Film leider nicht dabei. Die hat man im ersten Trailer gesehen, oder wie seine Vorgeschichte erzählt wird, wie seine Eltern sind klettern. Er war offenbar dabei als Elfjähriger und seine Eltern haben sich geopfert, für ihn können zu retten. Das ist jetzt ganz aus dem Spiel rausgefallen. Das ist eh relativ viel, was man in diesem Trailer sieht, in diesem Spiel jetzt gar nicht drinnen, was nicht so schlimm ist, aber geht so das mit der Rentensequenz, wo man sieht, wie sich der Bond so den Berg aufzieht und so, das ist alles gar nicht drin. Hat irgendwie schön gefunden, wenn man das noch gesehen hat. Das Bond-Flair kommt für mich so etwas von über, obwohl es wie aber etwas Neues ist, was Patrick Gibson hier macht und auch IO Interactive hier gemacht hat mit dem Spiel. Wir haben Bösewichte, wir haben die Rückkehr, endlich, ich glaube, seit Tomorrow Never Dies haben wir das nicht nicht mehr gehabt, von den blonden Handlanger vom Bösewicht, also vom Oberbösewicht. Das hätte man natürlich beim Craig nicht machen, weil der ja selber blond war. Aber eben bei Tomorrow Never Dies, der Götz Otto, war glaube ich der Letzte, der das gemacht hat, der blond deutsche Handlanger. Und hier gibt es jetzt auch wieder zwei. Und das sind sogar noch Zwillinge. Hat irgendwie auch recht cool gefunden, als sie das noch eingebaut. Klar, sie sieht ein aus wie so eine schlechte Kopie von dem Mr. Stamper aus Tomorrow Never Dies. Aber irgendwie habe ich es schon noch schön gefunden, hat man sich jetzt dazu entschieden, die bösen blonden Handlanger hier wieder reinzuholen. Was aber auch sehr viel dazu beiträgt, zu diesem Bond-Feeling, ist Musik. Und es ist eben noch erstaunlich, wie lange es braucht, bis das Bond-Thema so richtig ausgespielt wird. Und es wird irgendwie ausgespielt so in der Szene, wo man so denkt, okay, ist jetzt das, der richtige Moment für die Bond-Melodie einzuspielen? Stichwort, er klaut irgendwo in einem Feuergefecht einen Küderwagen und haut ab.
Don't worry, I'll take good care of that.
Aber es ist ja gleich halt so ein Hühnerhaut-Moment, wo man muss sagen, ja, okay, irgendwie passt es halt einfach gleich. Also, es ist so geil, er steigt in den Küderwagen rein und fräset da im Zeug rum, macht die jensten Sachschaden, also vom Schönsten. Es ist echt lustig, das muss ich jetzt vielleicht hier auch noch schnell erwähnen. Für das er immer schaut, dass möglichst viele Leute überleben, schießt er ziemlich auf Kollateralschäden, die er echt verursacht. Also, der Schaden, den der Bond in dem Spiel anrichtet, das muss wirklich, glaube ich, schon Rekord sein, wenn man es mit den Filmen vergleicht. Aber eben, wie gesagt, wenn die Melodie einsetzt, in dieser Szene, ah, da ist einfach, da fühle ich mich dann einfach gerade wieder wohl. Apropos Musik, da gibt es natürlich etwas, was man auch noch ausführen muss. Der hat jetzt im Trailer-Ausschnitt gehört, On Her Majesty's Secret Service. Und ich habe mich auch gefragt, ist das nur so ein Mittel, das man einfach in den Trailer einbaut, weil es halt so ein Erinnerungsding ist für ganz viele Bond-Fans, die ja den Film abfeiern, vor allem auch die Musik. Ist das mehr für das jetzt dort eingesetzt? Aber die Melodie kommt tatsächlich in diesem Film auch vor und irgendwie auch so in einer ganz undenkbar komischen Situation eigentlich, wenn man so denkt, aber es funktioniert einfach gleich. Und es ist wieder, wenn der Bond in irgendein Gefährt reinsteigt, das Mal ist es noch grösser als ein Küderwagen, es ist irgend so eine Baustelle, weiss nicht, was, wie man denen genau sagt. Auf jeden Fall muss er zuerst mal eine riesen Leiter raufklettern, dass er überhaupt ins Gefährt reinkommt und dann kommt die bekannte, beliebte Melodie und auch dort einfach Hühnerhaut par excellence.
I see you. You weren't kidding, were you? No. These boys really want to say hello. Got an idea. Hunker down. That's the plan.
Ja, und dann brettert man einfach dort in diesem riesigen Gefährt über die Baustelle, fährt irgendwelche Gegner kaputt und reisst, weiss nicht was, alles ab. Und dazu läuft echt die Musik im Hintergrund. Ja, nein, es ist einfach geil. Es ist echt geil, ich kann es nicht anders sagen. Die gehört, ich bin sehr Fan von diesem Spiel eigentlich. Also ich würde es zu 100% allen Bond-Fans empfehlen. Also falls die First Light noch nicht gespielt hat, mein Spiel ist jetzt schon über 2 Wochen aus, tut mich das wirklich an. Auch wenn es noch leichte Probleme gibt, aber da komme ich dem Spoiler-Teil drauf. Selbst die Probleme, die das Spiel hat, muss ich sagen, der Spass überwiegt am Ende. Und es ist immerhin, hey, ich meine, es ist selbst erklärend, dass ich eine Podcast-Folge darüber machen musste. Zeigt einfach schon, dass in das Spiel so viel Herz hineingeflossen ist, so viel Bond-Flair. Man merkt auch, dass die Leute dahinter zu 100% einfach gewusst haben, was sie machen wollen und das gemacht haben und riesen Spass daran hatten. Und darum finde ich es umso schlimmer, dass sie jetzt Amazon gefunden hat. Ja, sie sind jetzt die Fortsetzungen für das Spiel werden leiten und IO Interactive einfach so quasi nebenan fallen. Also das sollen sie sich nochmal überdenken, weil wenn die schon so abgeliefert haben, lasst doch die einfach weitermachen. Ich glaube, es war eh mal ursprünglich geplant, dass es eine Trilogie gibt, eine Spiele-Trilogie, die jetzt eine Geschichte erzählt. Da kommen wir im Spoiler-Teil auch nochmal drauf, was denn da noch passieren könnte. Oh ja, nein, wirklich einfach 007 First Light, Daumen hoch. Viel mehr kann ich nicht sagen, ich gebe auch keine Wertung ab, so von wegen mit Punkten oder so. Nein, es gibt einfach ein Daumen hoch. Heute super geschrieben, geile Dialoge, geile versteckte Ostereier, Easter Eggs, habe ich jetzt einfach mal auf Deutsch übersetzt. Ja, aber coole Sache und Aber mit dem leite ich, glaube ich, jetzt den Spoiler-Teil ein. Ich habe es schon vorhin gesagt, es gibt ein grosses Highlight, für mich der absolute Scene-Stealer von First Light, das ist der Greenway. Und wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, bitte schaltet jetzt aus und spielt zuerst das Spiel. Jetzt geht es wirklich ganz brutal in Spoiler-Teil. Jetzt kommt noch etwas Positives und dann geht es dann weiter mit dem Negativen, wo halt auch sehr viele Spoiler dran verknüpft sind oder dran hängen und darum eben nochmal eine Warnung, spielt zuerst das Spiel und kommt dann später wieder rein. Gut, ich habe noch gewarnt. Der Greenway hat dafür gesorgt, dass tatsächlich, das habe ich glaube ich vorher noch nie gehabt, selbst bei Uncharted nicht, obwohl ich dort auch sehr viele Hühnerhaut-Momente gehabt habe, dass mir wirklich so ein leichtes Tränchen über die Backen gelaufen ist, habe ich glaube ich noch nie gehabt. Das war hier gewesen, bei der Szene, die jetzt gerade anschliessend kommt zu der epischen Musik von On Her Majesty's Secret Service, wo der Greenway stirbt. Und das ist wirklich eine Szene, wo ich nicht gedacht habe, dass mich die so berührt, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass man halt, wenn man den Bond schon spielt, irgendwie schon so investiert ist in das Ganze, dass einem irgendwie das dann halt so nahe geht. Dann zumindest mir ist es so gegangen. Und ich möchte euch jetzt an dem Teil haben, indem ich jetzt die Szene hier natürlich noch einspielen muss.
I thought you hated heroics. Turns out I was wrong about that. You've got heart. Just what we need right now. I don't know why I didn't see it before.
Because you're a miserable old bastard.
Eben halt doch versöhnlich am Schluss. Das habe ich zwar natürlich nicht vorher wegnehmen, weil sie sich halt schon recht kabbeln die ganze Zeit, aber der Greenway taucht hier ja auf, in dieser Mission für James Bond den Arsch zu retten und wird dann angeschossen und stirbt halt dann hier in dieser Szene. Und das ist wirklich, wirklich ein schöner Moment und auch emotional berührend, hat es mich gedacht. Aber gut, das ist halt einfach auch, weil ich mich dort so richtig reinversetzen konnte, weil man den Bond halt dort spielt und irgendwie so ein bisschen mitleidet mit ihm. Hat für mich sehr gut gepasst. Also grosso modo wäre jetzt das alles gesagt zum Positiven und jetzt würde ich halt gleich noch gerne ein paar Kritikpunkte ansprechen. Also zuerst mal möchte ich vorweg nehmen, das, was ich schon ein bisschen angetönt habe, ich finde es ein bisschen schade, dass ganz viele Sachen nicht vorkommen, die im ersten Trailer versprochen wurden. Da hat es von mir aus gesehen noch ein paar Sachen gegeben, die ich gerne gesehen hätte in diesem Spiel. Ist jetzt nicht so schlimm. Sonst von der Story und von der Showplatzwechsel her ist es lang ein Highlight. Ich sage jetzt mal, bis Vietnam finde ich es wirklich sackstark. Aber man merkt dann halt auch, dass das Spiel so ein bisschen der Filmerzählung verhaftet ist. Also sprich, das heisst, man hat eigentlich eine Handlung, die einen guten Film tragen würde. Man muss es natürlich aber dann noch so ein bisschen in die Länge ziehen, weil es halt auch ein Videospiel ist, wie gesagt vorhin, oder? Man muss irgendwie 12 Stunden muss man ja füllen, oder? Was ja selbst den Gaming-Fans immer noch zu wenig war. Aber auf jeden Fall wird die Handlung ein bisschen gestreckt und das merkt man vor allem im letzten Viertel, Drittel, also nach der Vietnam-Geschichte, wo der Greenway gestorben ist. Da zieht sich extrem, es wird repetitiv und mein Problem ist halt einfach auch der Techno-Mambo-Jumbo, den ich schon bei Everything or Nothing ein bisschen kritisiert habe, der kommt hier halt auch wieder zum Zug, weil es geht so um künstliche Intelligenz, das ist schon vorher ein Thema, das ich aber finde, es ist echt noch clever gelöst, weil der Gross-Mogul da, der Nicholas Webb, Sir Nicholas Webb, Entschuldigung, der entwickelt ja so eine KI, die der MI6 ja eigentlich braucht, die Thea, wo quasi No-No-Agenten dann zumal abgelöst hat, aber die künstliche Intelligenz, die hat Fehler und der Sir Nicholas Webb nützt dann seinen Sohn, für die zu vertuschen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Geschichte, die zuerst so anfängt und das habe ich eigentlich noch recht clever gefunden, oder? Dass man quasi so ein bisschen No-No-Agenten wieder aktivieren, weil halt einfach schon das Menschliche mehr zählt als halt einfach die künstliche Intelligenz, wo dem eigentlich gar nicht weiss, dass die künstliche Intelligenz Fehler macht, aber gleich wieder findet, hey, eigentlich müssen wir so auf die menschlichen Ressourcen mehr setzen, als einfach auf das Technische und darum das No-No-Programm wieder ins Leben ruft. Hätte aber für mich dann gegen Schluss wirklich nicht mehr so gefruchtet, weil Thea wird dann abgestellt, weil der Nicholas Webb so Druck ausübt auf den MI6, aber er hat parallel dazu in der Entwicklung noch ein Angstprogramm, Hyperion, und das ganze Server ist irgendwo in der Antarktis, so in einer Winterzauberfestung, sage ich jetzt mal, so wie das bei On Her Majesty's Secret Service auch schon der Fall war. Und, so. Und dort zerfasert es mir ein bisschen. Und dann gibt es noch Roboter mit künstlicher Intelligenz, die man muss besiegen und so. Und dann wird der Kern von dem Hyperion wird rausgenommen. Und ganz am Schluss gibt es dann auch gleich nochmal ein Finale im MI6, wo irgendwie das halbe Hauptquartier irgendwie zusammengeballert wird und der Damien, also der Sohn von Sir Nicholas Webb, der gleich nochmal auftaucht, obwohl man den eigentlich im Vietnam-Final schon abgemurkset hat, taucht dann er wieder auf und der hat so einen Anzug an. Da muss ich jetzt nochmal sagen, dass der Marco Risch dort einfach auch genau das Gleiche gesagt hat, wie ich auch schon gedacht habe. Und ich auch in diesem Podcast als erstes dazu sagen, aber blöderweise ist er jetzt halt vorher raus, ist ja gleich, dass er echt so wirkt wie der Gustav Graves bei Die Another Day in diesem komischen Tech-Anzug, wo ich so gefunden habe, hätte das müssen sein. Und darum ist es ein bisschen schade, dass das Spiel hinten raus wirklich so ein bisschen ideenlos und halt einfach wirklich zu Techno-Mambo-Jumbo wird. Ich kann es nicht anders sagen. Es tut mir ein bisschen leid, weil das Spiel wirklich bis zu dem letzten Drittel, Viertel gut funktioniert hat und er halt einfach so ein bisschen runtergeht. Und man kann das sehr gut festmachen an einem Charakter, ist jetzt halt blöd, dass es ausgerechnet die ist, weil die Idee an sich eigentlich gar nicht schlecht wäre, die Isola, oder Isola, wo man das erste Mal am Anfang sieht, in der ersten offiziellen 00-Mission, wo die Rekruten haben, wo sie ja auf Slowakei müssen reisen und dort, sie vermuten dort einen Verräter vom MI6, der 009, wo dort ein Schachturnier organisiert und dann werden die auszubildenden Double-O-Agenten werden dort hergeschickt. Und dort taucht jetzt die Figur als erstes auf. Die Isola, die macht dann auch eine Autoverfolgung gesagt, mit dem Bond. Die taucht nach der Vietnam-Mission wieder auf und ist dann beim letzten dritten Match entscheidend. Aber mir denkt es genau, wo sie dann wieder auftaucht, für erste Probleme von diesem Film.
Vodka Martini. Shaken, not stirred.
What's the difference?
I want what I want, James.
Das Problem ist, sie wäre ja eigentlich so eine femme fatale, so angelehnt, so eigentlich Verbündete, aber dann lässt sie James Bond gleich immer sitzen und das lutscht sich irgendwann so aus. Eben, wir haben es dort in der Slowakei-Mission, wo sie davon fährt. Gut, dort ist es so wie auf in gegenseitigem Einverständnis, dass sie dann mit Master Martin weggeht und der Bond 009 noch weiterverfolgt, wo dann eben die berühmte Flugzeugsequenz kommt, die ich vorhin schon erwähnt habe. Dann trifft er sie irgendwann so in einem Museum, wo sie wieder das Gleiche macht, lässt ihn hocken, er muss sie selber schauen. Dann kommt sie dann da vor, nach dieser Vietnam-Mission und sagt vermeintlich, ja, komm, wir arbeiten zusammen, für das sie ihn dann gleich wieder hocken. Sie geht ja zuerst an, dass sie sich möchte rächen am Sir Nicholas Webb, weil er schuld ist, dass ihre Eltern sind gestorben. Mich sehr an die Handlung erinnert von For Your Eyes Only, wo die Carole Bouquet ja quasi ihre Eltern rächt. Aber hier wird das einfach wie behauptet. Und dann stellt sich heraus, ja nein, die arbeiten gleich für eine Gegenorganisation. Spectre wahrscheinlich. Gut, das wird jetzt in diesem Spiel nicht gesagt. Finde ich übrigens noch gut, dass sie das immerhin noch so unter dem Deckel behalten für eine mögliche Fortsetzung. Aber es schmeckt schon sehr schwer aus nach Spectre. Also, dass man dann vielleicht im nächsten Fortsetzung 007 Bright Light oder wie es der halt heisst, keine Ahnung, dann vielleicht, dass sich der dann herausstellt, dass sie für Spectre arbeitet, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber eben, das zerfasert alles so ein bisschen. Dann ist ja lustig, holt sie ja schon wieder ab am Schluss, kurz vor dem Finale, wo sie da im MI6-Hauptquartier eingesperrt sind und das überfallen wird vom Damien Webb, seinen Handlanger. Und dann kommt sie am Schluss dann gleich noch. Also, es ist ja so ein bisschen unbefriedigendes Finale. Also, der Bond kämpft zuerst gegen Damien Webb in seinem Robocop, Schrägstrich Gustav Graves, Metallanzug. Und dann ist eigentlich so die Prämisse, dass sich der Bond mit ihm so ins Wasser reinstürzt und so sagt, ja, schauen wir mal, wer länger die Luft kann anhalten kann, beziehungsweise der Bond hat das Gefühl, er könnte länger. Und dann sind sie so unter Wasser und dann taucht plötzlich eben die Isola wieder auf und holt den Bond aus, also sie rettet ihn dann sozusagen. Ja, holt den dann aber ab, oder? Und am Schluss sieht man den Bond und dem auf dem Friedhof und er sagt dann noch so von wegen, ja, eben, es ist noch lange nicht fertig. Oder? Meine, sie ist jetzt mit dieser ganzen Technologie abgehauen und wir müssen ja jetzt weiterverfolgen. Und er sagt ja, kümmere dich doch mal darum, 007. Und ja, das ist dann so quasi das offene Ende, wo uns das Spiel zurückgeladen hat. Das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen am unbefriedigendsten hat, dünkt, das ganze letzte Drittel und mit dem Schluss, wo ich so gedacht habe, ja gut, dann geht es jetzt gleich auch nochmal so um den Techno-Mambo-Jumbo, wenn es ja die gute Dame da den ganzen Techno-Zeug abzügelt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das cool finde, aber ich bin gespannt, ob da noch irgendetwas kommt. Apropos. Kommt da noch irgendetwas? Das ist jetzt eben echt die grosse Frage. Kommt da noch irgendetwas? Ich habe es vorhin schon erwähnt. Amazon hat nach dem Erfolg von diesem Spiel gefunden, ja, jetzt übernehmen wir einfach die ganze... Jetzt sind wir wieder Touchmeister vom ganzen James-Bond-Game-Universum und IO Interactive hätte sie am liebsten, glaube ich, einfach so nebenan gehen, was, glaube ich, was jetzt recht für einen Aufschrei gesorgt hat. Darum weiß ich nicht, ob sie das können durchziehen können. Wäre ja so etwas von doof, wenn man es jetzt mal ganz rational beurteilen müsste, wenn jetzt Amazon findet, jetzt haben sie so ein erfolgreiches Spiel produziert. Also, dann lässt doch die weiter produzieren. Also, das ist doch, macht doch, ach komm, aber dann hört da den Podcast von Nerd und Kultur dazu, die haben sich dort auch recht gut ausgelassen über das Ganze. Und der André Peschke war dort zu Gast, versierter Gamer, und hat dort etwas gesagt, was er von Amazon hält. Und das habe ich sehr gut gefunden, das wollte ich jetzt hier nicht unbedingt nochmal wieder können, sondern ihr könnt doch das einfach dort nachhören.
Quelle dazu findest du in der Shownotes.
Aber die grosse Frage ist auch, was filmisch eigentlich läuft beim Bond? Ja, das wissen wir immer noch nicht. Also angeblich läuft das Casting jetzt. Das Drehbuch wird immer noch geschrieben. Der Denis Villeneuve macht ja die Regie. Wer der Bond wird, wissen wir noch nicht. Oder die Fans haben jetzt nach dem Spiel First Light verlangt, dass der Patrick Gibson auch im Kino der James Bond wird. Ich weiss jetzt nicht, ob das wirklich passiert. Da kann man gespannt sein. Ich glaube, er funktioniert als Spielcharakter auch ein bisschen besser, als wenn er selber auf der Leinwand ist als James Bond. Für das ist er vielleicht gleich ein bisschen zu farblos, wage jetzt mal zu behaupten. Aber ja, schauen wir mal, was da genau passiert. Es ist ja schon ernst gehandelt worden. Callum Turner, der ja jetzt mit der Dua Lipa geheiratet hat, und zwar, der war ja mal ganz vorne gewesen. Vorher der Aaron Taylor Johnson. Ich glaube, am Schluss wird es dann irgendjemand anderes, wo man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Also man kann gespannt bleiben. Und wie mir Bär schon gesagt hat, langsam geht man die Diskussion, wer wird der nächste James Bond auch ein bisschen auf den Sack. Jetzt warten wir einfach und der nächste Film kommt ja, glaube ich, erst so in 2-3 Jahren. Viel interessanter ist doch natürlich die Frage, was hier auf diesem Kanal noch passiert. Und da könnte noch relativ viel passieren in der nächsten Zeit. Also wir haben noch einen recht geilen, runden Geburtstag, der gleich gefeiert wird. Mel Brooks wird 100 Ende Juni. Und da laufen die Vorbereitungen, kann man sagen, schon seit Monaten auf Hochtouren, für diese Podcast-Folge aufzunehmen. Mit jemandem, den ich letztes Jahr schon über komödiantische Satirefilme geredet habe. Vielleicht findet ihr raus, wen sie meinen. Ich verrate es jetzt noch nicht. Bis dorthin, schön, habt ihr jetzt eingeschaltet bei dieser Spezialfolge. Ich hoffe, es war nicht so ein allzu grosses Glier, ein abgenerd und das irgendwie so ein bisschen verständlich überbracht, das mit Nunos über First Light, warum mir das Spiel so gut gefallen hat, bis zu einem gewissen Teil und warum ich finde, dass alle Bond-Fans das Spiel eigentlich sollten spielen. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja gleich noch mehr zu hören, was James Bond angeht. Ihr könnt gespannt sein. Aber auf jeden Fall, Filmsünder will return.
There's an unseen hand operating in the shadows, playing a game we know nothing about. How that is even possible keeps me awake at night. Perhaps you'd be so kind as to do some digging. 007.
Mom, I thought you'd never ask.
Okay, that's a wrap.